aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Indonesiens Arbeitsministerium unterstützt die Einrichtung einer Abteilung zur Verhinderung von Schmuggel. Indonesien produziert weiterhin weltweit kulturelle Werte und nationale Bestrebungen. Großbritannien unterstützt Indonesien bei der Vergrößerung seiner Fischereiflotte. Kulturminister Indonesien Fadlizon sagte, die Bildung des Kulturministeriums sei ein großer Schritt. Hoffnung auf die Stärkung der bilateralen Beziehungen Indonesien und Japans unter der neuen Führung der beiden Länder. Das indonesische Handelsministerium strebt ein Exportwachstum in den nächsten 5 Jahren von 7,1 bis 9,6% an. Hören Sie nun die Einzelnen. Das indonesische Arbeitsministerium unterstützt die Initiative zur Einrichtung einer Abteilung für Schmuggelprävention und Bekämpfung im Zollsektor. Diese Initiative wurde vom koordinierenden Minister für Politik und Sicherheit Budi Gunawan und der Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati zusammen mit einer Reihe verwandter Institutionen initiiert. Damit soll der Bedrohung durch geschmuggelte Produkte begegnet werden, die die heimische Industrie bedrohen. Stellvertretender Minister für Arbeitskräfte Emmanuel Ebenezer Gerungan erklärte in einer Pressemitteilung am Donnerstag, den 21. November 2020 in Jakarta, dass die Existenz dieses Schreibtisches sehr wichtig sei, um die Kontinuität der Beschäftigungsmöglichkeiten aufrechtzuerhalten. Die von indonesischen Arbeitsnehmern mit großer Mühe aufgebaut wurden. Er meint, dass einer der Sektoren, der die Auswirkungen des Schmuggels besonders zu spüren bekommt, ist der Textil- und Textilproduktsektor. Die weltweite Entwicklung der Human Resources Indonesiens durch kulturelle Werte und nationale Bestrebungen kann das positive Image Indonesien in internationalen Augen verbessern. Die sagte die Direktorin für öffentliche Diplomatie im indonesischen Außenministerium, Ani Nigeriawati, in ihren Ausführungen beim internationalen Seminar Navigating the Future of the Indo-Pacific, das am Donnerstag, den 21. November, vom Habibie Center in Jakarta stattfand. Laut Annie Vosteck, die indonesische Regierung außerdem weiterhin ihre innovativen Strategiebemühungen um Wachstum, Inklusivität und Widerstandsfähigkeit zu fördern, damit sie auf regionale und globale Herausforderungen reagieren kann.
Indonesia's commitment to strengthening its domestic potential.
Indonesian engagement für die Stärkung seines inländischen Potenzials spiegelt sich auch in seinem internationalen Ansatz wider, wobei die Soft Power Diplomatie zur Grundlage der indonesischen Außenpolitik wird. Durch die weltweite Verbreitung der Werte, der Kultur und der Bestrebungen des Landes wird das Image Indonesiens als pluralistisches, demokratisches und integratives Land verbessert. Dieser Ansatz basiert auch auf einer reichen kulturellen Vielfalt, einem multireligiösen Erbe und historischen Erfahrungen, die Narrative ermöglichen, die regional und global Anklang finden. Ani Negeriawati sagte weiter, dass Indonesien auch durch Initiativen wie indonesische Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit die Kapazitätsentwicklung und nachhaltiges Wachstum in Partnerländern unterstützt zur globalen Entwicklung beiträgt. Laut Ani bekräftigen diese Bemühungen die Rolle Indonesiens als verlässlicher Partner im Indo-Pazifik und darüber hinaus parallel dazu haben verschiedene positive Narrative über den Beitrag Indonesiens beispielsweise durch indonesische Hilfe dazu beigetragen. Die Außenpolitik Indonesiens mit globalen Narrativen zu verbinden und international ein positives Bild Indonesiens zu vermitteln. Die britische Regierung unterstützt Indonesien dabei, den Bedarf an einer Flotte von Fischereifahrzeugen zu erhöhen, als Teil des Engagements beider Länder für die Förderung einer nachhaltigen blauen Wirtschaft. Dies ist die gemeinsame Erklärung der britischen Regierung, die am Donnerstag, den 21. November, auf der Seite gov.uk veröffentlicht wurde und von Antara zitiert wurde. Es wurde außerdem erklärt, dass Großbritannien bereit sei, mit Indonesien bei der Bereitstellung hochentwickelter, innovativer und umweltfreundlicher Schiffe durch in der Entwicklung befindliche Pilotprojekte zusammenzuarbeiten. Es wird erwartet, dass die Unterstützung in beiden Ländern Arbeitsplätze schafft und das Wirtschaftswachstum fördert, während gleichzeitig technisches Fachwissen und vom Vereinigten Königreich finanzierte grüne Technologien genutzt werden. Die gemeinsame Erklärung wurde abgegeben, nachdem der britische Premierminister und Präsident Prabowo Subianto diese in England auf Hilton vereinbart hatten, die Zusammenarbeit anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken. Indonesiens Kulturminister Fadlizon sagte, dass die Bildung des Kulturministeriums in der Regierung von Präsident Prabowo Subianto ein großer Schritt sei. Dies liegt daran, dass der Kulturbereich bisher immer in andere Bereiche integriert war. Im rot-weißen Kabinett von Präsident Prabowo dieser Bereich jedoch als separates Ministerium geschaffen wurde. Bei der Veranstaltung Morgen Kaffee des Kulturministers mit der Kulturgemeinschaft am Donnerstag, den 21. November, im Büro des Indonesischen Kulturministeriums, die Tirta Fadlizon, Artikel 32 der Verfassung von 1945, der den indonesischen Staat verpflichtet, die nationale Kultur zu fördern.
Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
Der Staat fördert die indonesische Nationalkultur inmitten der Weltzivilisation, indem er seinen Menschen garantiert, ihre jeweiligen Kulturen zu bewahren und weiterzuentwickeln. Tatsächlich gab es vor 79 Jahren eine Verfassungsordnung zur Förderung der Kultur. Es existiert bereits und dieser Befehl ist sehr stark.
Kita perlu berkontribusi ke tengah peradaban dunia.
Minister Fadlizon sagte weiter, dass die Bildung eines Kulturministeriums Teil des Engagements von Präsident Prabowo in Bezug auf Kultur sei. Er sagte, dass er und Giring seit seinem Amtsantritt mit dem stellvertretenden Kulturminister Giring Ganesha durch Indonesien gereist seien, um Kulturgemeinschaften zu treffen und ihre Wünsche aufzunehmen. Seiner Meinung nach ist Indonesiens nationaler kultureller Reichtum, der seiner Meinung nach ist Indonesiens nationaler kultureller Reichtum, der seiner Meinung nach zu vielfältig ist, ein Reichtum, der gesät und gewürdigt werden sollte, sogar als nationale Stärke genutzt werden sollte. Es besteht die Hoffnung, dass sie die bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und Japan unter der neuen Führung der beiden Länder, nämlich von Präsident Prabowo Subianto und dem japanischen Premierminister Shigeru Ishiba, verbessern. Dies sagte der indonesische Botschafter in Japan Heri Ahmadi am Mittwoch in Tokio. Er betonte, dass unter der Führung von Präsident Prabowo Indonesien die guten Beziehungen zu Japan weiter stärken werde. Indonesien freut sich auch auf eine enge Zusammenarbeit mit der neuen Regierung Japans. Ihm zufolge basieren die Beziehungen zwischen Indonesien und Japan auf einer Grundlage gegenseitigen Vertrauens, Respekt und gemeinsamer Werte. Im Jahr 2023 werden die Beziehungen in eine neue Phase eintreten, nämlich in eine umfassende strategische Zusammenarbeit oder umfassende strategische Partnerschaft. Die Aktion Putno und wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein. Im selben Jahr startete Kaiser Naruhito auch Indonesien einen Auslandbesuch ab. Im Verteidigungsbereich haben die beiden Länder seit 2021 eine Vereinbarung über die Übertragung Verteidigungsausrüstung und Technologie unterzeichnet. Das indonesische Handelsministerium strebt ein Exportwachstum in den nächsten 5 Jahren von 7,1 bis 9,6% an. Der Leiter der Agentur für Handelspolitik, Fajarini Puntodewi, sagte bei der Gambir Handelstalkshow in Jakarta, dass dieser Erfolg die Bemühungen des Handelsministeriums sei, das Ziel von Präsident Prabowo Subianto zu unterstützen, ein indonesisches Wirtschaftswachstum von 8% zu erreichen. Puntodewi sagte, dieses Ziel sei sehr groß. Sie sei jedoch optimistisch, dass dieses Ziel erreicht werde, da Indonesiens Export weiterhin wachsen werde. Das Handelsministerium stellte fest, dass der Wert des indonesischen Exportes im Zeitraum Januar bis September 2024 192,85 Milliarden US-Dollar erreichte, was einen Anstieg von 0,32% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Unterdessen verzeichnete Indonesiens Handelsbilanz im September 2020 ay nag-oversus kon 3.20 milyardon US dollar. Das Handelsministerium is optimistis dass das oversus til zum Jahresende du di nutzung von Freihandelsabkommen und di Diversifizierung der Märkte erreicht werden. Liebe Hörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.791,00 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.060,02 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.950,01 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonny bei einer Temperatur von 25 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 92%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Di besar dari komentar bahan Twitter das tema, di Vereinigten Staaten scheitern wieder am Waffenstillstandsprozess in Gaza. Der Waffenstillstandsprozess in Gaza scheiterte erneut, nachdem die Vereinigten Staaten ein Veto gegen eine Waffenstillstandsresolution eingelegt hatten, die darauf abzielte, den Völkermord in Gaza zu stoppen. Am letzten Mittwoch, den 20. November, legten die Vereinigten Staaten erneut ihr Veto gegen die vorgeschlagene Waffenstillstandsresolution des UN-Sicherheitsrates für den Gazastreifen ein. Israels Enger Verbundeter legte sein Veto gegen eine Resolution Entwurf des Sicherheitsrates ein, der einen sofortigen bedingungslosen und darauf harten Waffenstillstand in Gaza forderte. Die Resolution fordert auch, den Hunger des palästinensischen Volkes zu verhindern. Der stellvertretende US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Robert Wood, sagte, Washington werde nur eine Resolution unterstützen, die ausdrücklich die Freilassung von Geiseln als Teil eines Waffenstillstands fordert. Diese Haltung der USA wurde von anderen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates kritisiert. Die britische Gesandte Barbara Woodward, die im November auch als UN-Sicherheitsratsvorsitzende fungiert, drückte ihr Bedauern über das Veto der USA aus. Laut ihr müssen alle Parteien das humanitäre Völkerrecht respektieren. Der französische Gesandte Nicolas de Rivere bedeutete das Veto der USA und betonte, dass sie die Lage in Gaza täglich verschlechtere. Ihm zufolge ist die einzig angemessene Reaktion ein Waffenstillstand. Unterdessen warf Russlands Botschafter bei den Vereinten Nationen Vasily Nebenzia den USA vor, den Sicherheitsrat bei der Bewältigung der katastrophalen Lage in Gaza zu behindern und zu erschweren, indem sie sich auf die Seite einer Seite des Konflikts stellten, um ihre eigenen politischen Interessen auf Kosten des Lebens des palästinensischen Volkes von Gaza durchzusetzen. Der chinesische Gesandte Hung Chong warf den USA außerdem vor, durch den Einsatz ihres Vetorechts die Hoffnung des palästinensischen Volkes auf ein Überleben zu behindern und es noch weiterhin in Dunkelheit, Verzweiflung zu treiben. Das Völkerrecht ständiger Mitglieder des UN-Sicherheitsrats wird oft zu einem Hindernis bei der Lösung von Konflikten in der Welt, darunter auch das Veto Russlands vor einigen Tagen gegen eine UN-Resolution, die einen sofortigen Waffenstillstand im Krieg zwischen sudanesischen Militärs und paramilitärischen Kräften fordert. Der Einsatz des Vetorechts betrifft nicht nur Waffenstillstandsfragen, sondern auch die Bereitstellung humanitärer Hilfe von Millionen von Menschen, die diese wirklich benötigen. Hoffentlich können Länder mit Vetorechten den Menschheit Priorität einräumen, indem sie ihre politischen Interessen aufgeben, sodass humanitäre Tragödien minimiert werden können. Das war der Kommentar.
Hier sind einige historische Ereignisse, die am 22. November in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 22. November 1963, als US-Präsident John F. Kennedy in Dallas ermordet wurde. Der Präsident der Vereinigten Staaten, John Fitzgerald Kennedy, wurde am 22. November 1963 bei einer Fahrt durch die Innenstadt von Dallas mit drei Schüssen ermordet. Präsident Kennedy wurde sofort in das Parkland Memorial Hospital in Dallas gebracht und 30 Minuten später für tot erklärt. Präsident John F. Kennedy starb im Alter von 46 Jahren. Das Motiv für den Mord ist bislang unbekannt, da zwei Tage später auch der mutmaßliche Attentäter von Presiden Lee Harvey Oswald erschossen wurde. Oswald wurde von Jack Ruby, dem Besitzer eines Nachtclubs in Dallas, erschossen, als er vom Stadtgefängnis in das nahegelegene Bezirksgefängnis verlegt wurde. Wir wenden uns dem historischen Ereignis vom 22. November 1971 zu, dem Tag des Gedenkens an den Landtransport. Der Nationale Landtransporttag unterscheidet sich vom Nationalen Landtransporttag, der jedes Jahr am 17. September gefeiert wird. Der Nationale Landtransporttag wurde 1971 vom indonesischen Verkehrsministerium ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Öffentlichkeit an die wichtige Rolle öffentlicher Transportmittel an Land, einschließlich Züge, Busse und anderer öffentlicher Verkehrsmittel zu erinnern. Man hofft, dass diese Warnung die Menschen dazu ermutigen wird, weiterhin die immer moderneren öffentlichen Verkehrsmittel auf dem Landweg zu nutzen. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 22. November 2017, als der ehemalige bosnisch-serbische Befehlshaber Ratko Mladic zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Der frühere Befehlshaber der bosnischen Serben Ratko Mladic wurde wegen Kriegsverbrechen und Völkermord zu lebenslanger Haft verurteilt. Diese Entscheidung wurde am Mittwoch, 22. November 2017, vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag erlassen. Ratko Mladic wurde im Jahr 1995 des Völkermords an bosnischen Muslimen in Srebrenica für schuldig befunden. Das Gericht stellte außerdem fest, dass Ratko Mladic für den direkten Befehl zur Bombardierung der Stadt Sarajevo verantwortlich sei. Er wurde in einem Fall, den der Richter als eines der barbarischsten Verbrechen in der Geschichte der Menschheit bezeichnete, zu lebenslanger Haft verurteilt. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia, der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musikregenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Sambakan bunga abadi yang kupetik untuknya dalam perjalanan menuju ke abadi yang hidup tiada duka hidup tiada lara. Miliki buah abadi yang telah ku simpan setelah sekian lama terpendam jauh dalam diriku, di dalam hidupku. Oh, apalah arti dari semua yang tercipta tanpa sama dirinya. Oh, hanya satu yang kan ku pinta, menjaga bunga abadi yang telah ku beri di dalam perjalanan hidupnya. Persembahkan bunga abadi yang kupetik untuknya.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Ibu suruh unsur Indonesia bahanut pada das tema das Religion Finisterium di Republik Indonesia und Kroatien stärken di zusammen Arbeit im religiösen Bereich. Das Religionsministerium di Republik Indonesia empfing am Montag den 18. November den Besuch vom Großmufti Kroatiens Vorsitzenden der kroatischen Muslimischen Mashika Aziz E.F. Hasanufi im Indonesischen Ministerium für Religion in Jakarta. Dieses Treffen diente dazu, die bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und Kroatien im Bereich der Gottesdienste zu stärken. Dies teilte der stellvertretende Religionsminister der Republik Indonesien Muhammad Syafi'i am Montag mit. Laut ihm besteht diese Dynamik darin, eine Zusammenarbeit, insbesondere in den Bereichen Bildung, islamische cultuur, sowie friedliches und tolerantes religiöses Leben aufzubauen. Zitat vom Bericht kemenag.go.id sagte der stellvertretende Religionsminister außerdem, dass das Treffen im Einklang mit der Anweisung von Präsident Prabowo Subianto stehe, die internationale Zusammenarbeit sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene zu stärken. Die wurde von Mufti Fazal Nofik begrüßt, der sagte, dass dieses bilaterale Treffen verschiedene Aktivitäten wie Konferenzen, Seminare und Diskussionen über Religionswissenschaft synergistisch verbinden solle. Darüber hinaus würdigte Mufti Fazal Nofik auch die Bemühungen der indonesischen Regierung, die Vielfalt durch einen humanistischen und toleranten religiösen Ansatz zu bewahren. Er nannte Indonesien ein Beispiel für den Umgang mit Vielfalt inmitten einer großen Bevölkerung mit unterschiedlichen religiösen und kulturellen Hintergründen. Unterdessen sagte Kamarudin Amin, Generaldirektor für islamische Gemeinschaftsberatung im indonesischen Religionsministerium, bei der gleichen Gelegenheit hinzu, dass das indonesische Religionsministerium während des Treffens auch die Rolle des Talimrates, des islamischen Religionsberaters und des nationalen Da'irates bei der Erhaltung der Vielfalt in Indonesien vorgestellt habe. Kamarudin sagte ferner, dass diese Prediger von der Agentur für die Entwicklung der Pancasila-Ideologie und dem Nationalen Verteidigungsinstitut mit Wissen ausgestattet wurden, damit sie über einen starken nationalen Einblick verfügen, um die nationale Stabilität aufrecht zu erhalten. Am Ende des Treffens hofften beide Parteien, die Beziehungen zwischen Indonesien und Kroatien zu stärken und sie auf globaler Ebene an der Unterstützung des Weltfriedens beteiligen zu können. Großmufti von Kroatien, Vorsitzender der kroatischen muslimischen Masjika Aziz EF, Fazal Nofik, hat auch ein Treffen mit dem Großimam der Istiqlal Mosque ab, der auch Religionsminister der Republik Indonesien ist, nämlich Nazaruddin Umar. Während des Treffens sagte Aziz Fazal Nofik, dass er sie vom Großimam der Istiqlal Mosque Wissen aneignen werde, insbesondere in Bezug auf den Dialog zwischen Menschen. Er sagte auch, dass er Erfahrungen aus der Haltung Indonesien zur palästinensischen Unabhängigkeit sammeln und auch die Schritte Indonesien zur Verteidigung der Unabhängigkeit Indonesien verfolgen werde. Laut Aziz Fazal Nofik gibt es viele Aspekte der Zusammenarbeit, die durchgeführt werden können, darunter wissenschaftliche Zusammenarbeit und insbesondere im Zusammenhang mit Halal. Er fügte hinzu, dass die kroatische Regierung die Rechte der kroatischen Muslime unterstütze. Das war unser Indonesien.
Manu.
aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen Opor Ayam in Kokosmilch bis Mortens Hansen vorstellen. Die Besucher in den Oktober Osage von Trichter des Atlas auf seiner offiziellen Website Empfehlungen für die 100 köstlichsten Eintopfmenüs der Welt. Die Liste wurde durch eine bis zum 19. Oktober 2020 durchgeführte Umfrage ermittelt. Aus der Liste der 100 köstlichsten Eintopfmenüs der Welt sind vier lokale indonesische Menüs hervorgegangen. Das erste typische indonesische Gericht, das zum am besten bewerteten Eintopf oder zum köstlichsten Eintopf-Menü geführt wurde, ist Rendang. Rendang liegt auf dem sechsten Platz. Als nächstes folgt Gulai, das mit einer Bewertung von 4,5 auf dem 11. Platz liegt. Dieses Gericht wird aus Fleisch hergestellt und mit einer Mischung aus Kokosmilch und Gewürzen zubereitet. Dann gibt es noch Opor Ayam in Kokosmilch geschmortes Tänzen, das mit einer Bewertung von 4,3 auf 1,7 Platz liegt. Schließlich gibt es noch Rendang Reis, der mit einer Bewertung von 4,3 auf 1,8 Platz liegt. Dieses Gericht wird mit Reis und anderen zusätzlichen Lebensmitteln wie Gemüse, Soße, Chilisauce und so weiter serviert. Liebe Zuhörer, dieses Mal stellen wir Ihnen eine der 40 indonesischen Gerichte vor, die auf der Liste der 10 köstlichsten Menüs mit gekochten Speisen stehen, nämlich Opor Ayam. Opor Ayam ist ein kulinarisches Gericht, das normalerweise während Eid al-Fitri serviert wird und in verschiedenen Regionen Indonesien sehr beliebt ist. Opor Ayam ist ein kulinarisches Gericht aus gekochtem Hühnchen mit Kokosmilch und verschiedenen Gewürzen wie Zitronengras, Kencur, Kurkuma, Kerzen, Nüssen und so weiter. Die Bewerter dieses Gericht wird normalerweise mit gekochten Eiern und Rotzwiebeln gegessen. Normalerweise mit Opor Ayam mit Reis oder Ketupat genossen, um es noch köstlicher zu machen. Derzeit gibt es verschiedene Varianten von Opor Ayam. Es gibt gelbe Opor Ayam Kampung und Javanese Opor Ayam. Juga instant gewürzt Opor Ayam ist mittlerweile frei auf dem Markt erhältlich. So kann jeder zu Hause Opor Ayam zubereiten. Sie können auch Opor Ayam in verschiedenen Restaurants in ganz Indonesien genießen. Der Preis liegt bei etwa 20.000 bis 25.000 pro Portion mit einem Teller Reis. Ibu Suri Daswar Bunbaris Indonesia mit opor ayam.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Dies und Das mit dem Thema Die Studenten der Universität Erlangen erlangten die Silbermedaille für die Innovation der Kühlweste bei dem internationalen Wettbewerb. Liebe Zuhörer, die Studenten an der Universität Erlangen haben erneut stolze Leistungen erbracht. Dieses Mal war es dem Team Ozeanpulse Smartfest gelungen, die Silbermedaille in der technologischen Kategorie beim 2. Internationalen Jugendgipfel in Kuala Lumpur, Malaysia am letzten Sonntag zu erlangen. Sie initiierten die innovative und kreative Idee, nämlich die Kühlweste, die speziell für Fischer entwickelt wurde. Das Team arbeitete auch mit einem Studententeam vom Technischen Institut 10. November ITS zusammen. Das Team entwickelte eine innovative, intelligente Rettungsweste, die dem Träger ein kühlendes Gefühl vermittelt. Liebe Zuhörer, eines der Teammitglieder, Stigfar Rohmah, erklärte über die Innovation der intelligenten Weste. Die Ozeanpulse Smart Vest ist eine intelligente Rettungsweste mit einer Technologie, die bei einem Temperaturanstieg in der Umgebung ein Kältegefühl erzeugt. Die Idee entstand aufgrund der vielen Fälle von Hitzschlag bei traditionellen Fischern, die tagsüber aufs Meer fahren. Die heißen Temperaturen auf dem Meer können zu einem drastischen Anstieg der Körpertemperatur führen. Dies kann für die Fischer gefährlich sein, da es zu einem Hitzschlag kommen kann, bei dem die Fischer ohnmächtig werden, epileptische Anfälle bekommen und sogar bluten. Die Besucher dieser intelligente Rettungsweste wird automatisch durch thermoelektrische Pulssensoren betrieben, nämlich Peltier. Die Funktionsweise besteht darin, dass der in die Weste integrierte Sensor einen Anstieg der Umgebungstemperatur erkennt. Wenn die Temperatur 38 Celsius erreicht, aktiviert der Sensor automatisch das Peltier, um das Kältegefühl in der Weste zu erzeugen. Man hofft, dass diese Innovation and traditional fisher were marked with. Instead, in Einklang, in den Tatsachen, dass die meisten traditionellen Fischen, die das traditionelle Boot ohne Schatten benutzen, bei heißem Wetter auf Meer anfällig für einen Hitzschlag sind. Das war das Programm Dies und Das.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute spielen wir für Sie ein regional Poplied aus Cirebon, West Java, mit dem Titel Aja Ditang Isi, oder auf Deutsch Wein nicht. Dieses Lied hat einen unverwechselbaren Hauch von Taling-Musik. Taling ist eine traditionelle Kunst aus Cirebon, die für ihre karatischen Gitarren und flötenischen Instrumenten in Kombination mit auf Pelok gestimmten Vokals bekannt ist, die mit gamelan Rhythmen identisch sind. Aja Ditang Isi wurde von Yoyo Suwaryo geschrieben und enthält Ratschläge, damit wir uns nicht im Bett Auen über die verlorene Liebe verlieren. Der Text von Aja Ditang Isi vermittelt auch die Botschaft, die Realität zu akzeptieren und nach der wahren Liebe zu suchen, ohne Aussehen und materielle Dinge fixer zu sein. Der Liedtext "Wish aja ditang isi, wish aja digetuni" bedeutet kein Grund, darüber zu weinen, kein Grund es zu bereuen, und ist eine Botschaft, sich nicht in der Traurigkeit über etwas zu verlieren, das nicht wiederkommt. Liebe Zuhörer, hier ist das Regional Poplied Aja Ditang Isi, gesungen von Bunda Mumun. Viel Spaß beim Zuhören.
Yeah.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia und E-Mail voi.voinews.id.